DW Menschen und Märkte.
Deutsche Wirtschaft entgeht Rezession. Bundestag macht Weg frei für Nord Stream 2. Daimler-Chef Källenius stellt neue Strategie vor und noch immer viele Verbraucher verschuldet. Das sind unsere Themen heute. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. Die deutsche Wirtschaft ist zwischen Juli und September um 0,1% gegenüber dem Vorquartal gewachsen. Ein Mini-Wachstum zwar, aber immerhin besser als erwartet. Ökonomen hatten mit einer sogenannten technischen Rezession gerechnet. Dazu Konrad Busen.
Eine technische Rezession. Davon sprechen Volkswirte, wenn eine Volkswirtschaft zwei Quartale in Folge schrumpft, gemessen zum jeweiligen Quartal davor. Wer so von Quartal zu Quartal blickt, der kann zwar einen schwächeren oder stärker werdenden Trend beschreiben, ignoriert aber, dass das Wirtschaftswachstum vor allem im Vergleich zum Vorjahr angeschaut werden sollte. Da ist Deutschlands Wirtschaft weit von einer Rezession entfernt, denn von Quartal 3 des letzten Jahres zum dritten Quartal dieses Jahres, da gab es ein Wachstum der deutschen Wirtschaft von 1%. Das ist aber nicht der einzige Grund, warum Johannes Müller, Chef der Volkswirtschaft bei der Deutsche Bank Vermögenstochter DWS, unglücklich ist mit dem Wort technische Rezession.
Weil stellen Sie sich vor, wenn die Wirtschaft um 1 Prozentpunkt schrumpft, in einem Quartal und im nächsten Quartal unverändert ist, dann ist es keine Rezession. Wenn wir zweimal hintereinander minus 0,1% kumuliert, also minus 0,2% haben, dann ist es eine Rezession.
Es gibt für Müller keinen Grund, unnötig Pessimismus zu schüren.
Wer in Deutschland zurzeit spazieren geht, der kann, glaube ich, beobachten, dass das keine Rezession ist. Wir haben hier Vollbeschäftigung, wir haben hier Lohnwachstum, wir haben hier eine boomende Baukonjunktur. Das sind keine typischen Anzeichen für eine Rezession. Wenn Sie 2008 spazieren gegangen sind, gerade in den USA zum Beispiel, da konnte man die Rezession greifen, man konnte die Rezession riechen. Das ist in Deutschland hier definitiv nicht der Fall.
Die Schwäche in den Industrieunternehmen, vor allem bei den Autobauern und bei allem, was von der Autoindustrie abhängig ist, noch kann diese Schwäche wettgemacht werden, sagt Volkswirt Johannes Müller.
Ich glaube, der Link zwischen der Industrie auf der einen Seite und dem privaten Konsum, das ist der Arbeitsmarkt. Wir haben so gut wie Vollbeschäftigung hier in Deutschland. Das Lohnwachstum ist vernünftig, das stützt die verfügbaren Einkommen und die Leute geben das Geld auch wieder aus. Und da braucht man sich keine allzu großen Sorgen im Augenblick zu machen.
Was ist nun mit den Forderungen von vielen Wirtschaftsleuten und auch von vielen an der Börse, dass der Staat mehr tun soll? Braucht es das oder braucht es das nicht? Holger Schmieding, Volkswirt bei der Berenberg Bank.
Der Staat tut bereits fast alles, was er kann. Die staatlichen Investitionen werden nach oben gefahren. Der Staat kann das nicht massiv beschleunigen. Es gibt einfach nicht die Baufirmen, die Bauarbeiter, die man zusätzlich einsetzen könnte. Und außerdem noch mehr Baustellen an deutschen Autobahnen wären auch kontraproduktiv.
Am Aktienmarkt in Frankfurt hat die positive Überraschung von der ausgebliebenen technischen Rezession übrigens kaum noch Wellen geschlagen. Der DAX hatte das schon vorweggenommen mit seinem deutlichen Anstieg in den letzten Wochen. Wie geht es aber weiter? Holger Schmieding.
Die zukunftsgerichteten Erwartungen stabilisieren sich. Das spricht dafür, dass die Konjunktur etwa um den Jahreswechsel ihren Tiefpunkt erreicht haben wird und danach wieder leicht anziehen kann. Das gilt natürlich nur unter der Voraussetzung, dass nicht ein Handelsstreit eskaliert und dass es nicht beim Brexit noch komplett schief geht.
Es bleiben also die altbekannten Fragezeichen, Unsicherheitsfaktoren für den Markt und für die Wirtschaft.
So viel von Konrad Busen. Die 1200 Kilometer lange Leitung ist weitgehend fertig und soll im nächsten Jahr den Betrieb aufnehmen. Gestern Abend hat der Bundestag die mit der EU ausgehandelten Regelungen für die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 gebilligt und das Energiewirtschaftsgesetz geändert. Mit dem Energieexperten Josef Auer von Deutsche Bank Research hat mein Kollege Henrik Böhme über das Projekt gesprochen.
Herr Auer, die deutsch-russische Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 hat jetzt eine weitere politische Hürde genommen. Der Deutsche Bundestag hat zugestimmt und hat die EU-Gasrichtlinie umgesetzt in nationales Recht. Heißt also, diese Leitung, diese Pipeline, dieser Erweiterungsbau kann zu Ende gebaut werden. Es gibt ja sehr viel politische Diskussion, aber könnte Deutschland aus energiewirtschaftlicher Sicht überhaupt auf diese Pipeline verzichten?
Im Prinzip kann Deutschland auch darauf verzichten, aber dann wird ja der Status quo weitergehen. Das bedeutet, man wird die Gastransporte wie bisher mehr durch die Ukraine bekommen und so weiter. Es würde sich dadurch nicht verschlechtern. Umgekehrt wird ein Schuh daraus, wenn Nord Stream 2 kommt, dann verbessert sich ja die Situation.
Die Frage ist, Deutschland will ja aussteigen aus Kernenergie, aus Kohle. Das Erdgas ist ja dann praktisch eine der unverzichtbaren Quellen, denn nur von Wind, Wasser und Sonnenenergie wird Deutschland nicht leben können.
Das hängt aber auch an der Politik. Die Politik hat es versäumt, bisher beim Leitungsbau Gas zu geben. Das heißt, dass offshore erzeugte Windenergie auch bis nach Bayern und so weiter durchgeleitet werden kann. Das stottert ja, und solange das der Fall ist, braucht man dann auch andere Energieträger, wie gesagt auch Erdgas.
Nun heißt es ja immer, mit Nord Stream 2 begibt sich Deutschland womöglich in eine sehr starke Abhängigkeit von Russland, von russischer Energie, die uns im schlimmsten Falle, im Falle einer politischen Krise beispielsweise, sozusagen den Hahn zudrehen könnten. Sind diese Befürchtungen gerechtfertigt?
Im Prinzip auf den ersten Blick sind sie natürlich gerechtfertigt, auf den zweiten Blick aber nicht, denn Russland liefert schon seit 40 Jahren Erdgas Richtung Europa, Richtung Deutschland, und es hat noch nie den Gashahn zugedreht. Umgekehrt wird ein Schuh daraus. Russland hat ja momentan politische Probleme und unterliegt gewissen Sanktionen, und von daher ist an stabilen Exporteinnahmen interessiert. Und wie gesagt, in 40 Jahren gab es keine Unterbrechung, und momentan kann man sich eigentlich auch nicht vorstellen, dass Russland den Gashahn zudreht. Das würde auch alle Investitionen, die bisher von russischer Seite getätigt wurden für den Export, in Frage stellen. Und man würde dann nach Alternative suchen, und unter dem Strich würde Russland nicht gewinnen, sondern verlieren.
Trotzdem kommt ja Druck von der anderen Seite des Atlantiks mittlerweile. Donald Trump will sein Flüssiggas auch nach Deutschland, nach Europa verkaufen. Bislang fehlt ja in Deutschland überhaupt erst nochmal eine Anlandestation dafür. Der Druck, der jetzt von da kommt, könnte der trotzdem da noch zu einer Art Konkurrenzsituation führen oder vielleicht sogar zu Preiskämpfen, die dann stattfinden könnten?
Preiskämpfe sind natürlich sehr erwünscht, weil wir sind ja Marktwirtschaftler und wir wollen auch, dass die Anbieter Preiswettbewerb treten, und von daher ist das keine negative Entwicklung. Für Amerika ist es allerdings sehr schwierig, hier das Gas zu verkaufen, weil eben das Pipeline-Gas doch günstiger ist, und von daher kann man sich ja auch vorstellen, dass ein Motiv hinter der US-Politik ist, dass hier das Angebot verknappt wird, indem Russland eben nicht mehr liefert. Und dann würden natürlich die Preise etwas nach oben gehen, und das verflüssigte Erdgas aus Amerika hätte hier in Europa bessere Chancen.
Also Sie glauben, die Nord Stream 2 Pipeline kommt auf jeden Fall?
Auf jeden Fall kann man nicht sagen. Der US-Senat muss noch abstimmen. Man weiß nicht, wie dann die politische Lösung aussehen wird. Aber der Deutsche Bundestag und die deutsche Regierung und so weiter sind doch sehr interessiert, dass es fertig gebaut wird und dass dann eben mehr Wettbewerb noch auf den Gasmarkt in Europa kommt. Und man darf auch nicht vergessen, dass zur gleichen Zeit ja auch ein wichtiger Gaslieferant für Deutschland, nämlich die Niederlande, bis 2022 die Erdgasförderung einstellen wollen aus Sicherheitsgründen, weil dort der Boden bebt durch diese üppige Förderung und so weiter. Und da braucht man auch einen Ersatz dafür.
Sagt Josef Auer von Deutsche Bank Research im Gespräch mit meinem Kollegen Henrik Böhme. Der neue Daimler-Chef Ola Källenius will den schwächelnden Autokonzern mit Milliardeneinsparungen durch die kritische Umbauphase zur Elektromobilität steuern. Källenius stellte am Donnerstag vor Investoren in London Pläne vor, mit denen der Autobauer mehr als 1,5 Milliarden Euro in den kommenden 3 Jahren einsparen will. Einzelheiten von Geli Hensoldt.
Die Zeiten für Daimler werden härter. Darauf hat Unternehmenschef Ola Källenius heute in London Investoren, Analysten und auch Beschäftigte eingestimmt.
We believe it's gonna get tougher.
Der Autobauer will deshalb Kosten senken. Bis 2022 will Daimler konzernweit die Personalkosten um 1,4 Milliarden Euro reduzieren. Vor allem bei Mercedes sollen die Kosten runter. Jede 10. Stelle im Management soll gestrichen werden. Auch außerhalb der Produktion, also in der Verwaltung, im Controlling oder bei Forschung und Entwicklung, sollen Stellen wegfallen. Wie viele, ließ Källenius offen.
Personalkosten können emotional werden, aber wir müssen unsere Fixkosten anpassen. Unsere Analyse hat ergeben, unsere Fixkosten sind zu hoch.
Der Daimler-Betriebsrat forderte heute, an erster Stelle Prozesse und Fremdvorgaben auf den Prüfstand zu stellen. Man diskutiere mit der Unternehmensleitung sicher nicht über Köpfe. Die Zukunft des Unternehmens müsse die Zukunft der Beschäftigten sein, hieß es. Für die deutschen Tarifmitarbeiter von Daimler gilt bis 2030 eine Beschäftigungssicherung. Betriebsbedingte Kündigungen sind deshalb ausgeschlossen. Das gilt aber nicht für die höheren Führungskräfte. Als Grund für den Sparkurs nannte der Daimler-Chef heute vor allem die Investitionen in neue Technologien. Es sei noch viel zu tun, damit Daimler die CO2-Grenzwerte einhalten könne, die künftig in Europa gelten.
Wir wissen, 2020 gelten erstmals die neuen Grenzwerte in der EU. Wie kommt man von 138 CO2 Gramm pro Kilometer auf 100? Das ist ein großer Schritt in einem Jahr.
Daimler will das Angebot an E-Autos in den kommenden Jahren stark ausbauen. Der Autobauer steckt mitten im Umbruch. Analysten und Investoren hatten auch deshalb große Erwartungen an die Veranstaltung heute in London. Sie forderten, Källenius müsse klar zeigen, wohin der Autobauer künftig steuere. Frank Biller, Autoanalyst bei der Landesbank Baden-Württemberg, sagt jetzt:
Die Weichen sind Verbesserungen hinsichtlich des Produktangebotes, mehr elektrische Fahrzeuge, elektrifizierte Fahrzeuge. Da machen sie natürlich auch Konkurrenz zu Tesla. Und dann wird es ganz wichtig sein, den Kunden mitzunehmen, also hier der Mitarbeiter auf der Produktionsseite, aber dann auf der Absatzseite den Kunden, der die Produkte dann kaufen muss. Und hier müssen entsprechende Renditen natürlich erzielt werden, auch bei Daimler, um langfristig erfolgreich zu sein.
Källenius Botschaft in London heute: Wir sind gut, aber nicht gut genug.
Good-ish, but not good enough.
Mit der neuen Strategie und dem Sparplan will der Daimler-Chef das jetzt ändern.
So viel von Geli Hensoldt. Die Wirtschaftsauskunftei Kreditreform hat ihre alljährliche Studie zur Überschuldung der Verbraucher vorgestellt. Erstmals seit 5 Jahren sind die Zahlen zwar leicht gesunken, doch jeder 10. Erwachsene kann seine Rechnungen nicht bezahlen. Immer mehr Ältere rutschen in die Schuldenfalle. Jörg Marksteiner berichtet.
Das Abrutschen beginnt oft langsam. Natürlich spüren sie, dass ihnen etwas entgleitet. Aber, sagt Markus Feldhöhn von der Schuldnerberatung in Gelsenkirchen, viele Betroffene wissen gar nicht, wer was von ihnen fordert und wie hoch die Schulden insgesamt eigentlich sind.
Das erleben wir relativ häufig. Also, dass die unangenehme Post entweder gar nicht mehr aus dem Briefkasten genommen wird oder irgendwo in einem Karton weit weg aus dem Sichtfeld irgendwo noch aufbewahrt wird.
Dabei müsse sich niemand dafür schämen. Im Gegenteil, um helfen zu können, sei es sogar gut, wenn alle Briefe noch vorhanden sind.
Wir versuchen uns erstmal einen Überblick zu verschaffen, zusammen mit unseren Mandanten. Da gibt es die unterschiedlichsten Ausgangssituationen.
Da gibt es den Traum vom eigenen Café oder Laden, der schiefgegangen ist. Viel häufiger aber kommt es vor, dass der Weg in die Schulden beginnt, wenn der Hauptverdiener ausfällt. Durch Arbeitslosigkeit und immer öfter auch durch Krankheit, Tod, Sucht oder Trennung.
Es gibt noch einen weiteren Grund, der stark zugenommen hat, die unwirtschaftliche Haushaltsführung. Das heißt, das Auskommen mit dem Einkommen.
Dabei geht es nicht nur um überzogene Einkäufe, die man sich eigentlich gar nicht leisten kann. Michael Breetz, Leiter der Wirtschaftsforschung bei der Auskunftei Kreditreform, sagt, in vielen Fällen sei auch das Einkommen schlicht zu gering, weil immer mehr Menschen im Niedriglohnsektor arbeiten oder sich mit Nebenjobs durchschlagen. Gleichzeitig aber viel Geld etwa für steigende Mieten zahlen müssen.
Ein typischer Fall ist die Verschuldung oder die Überschuldung im Bereich Alleinerziehende mit Kind. Also die einfach, da geht es nicht drum, die geben zu viel Geld aus. Es geht einfach darum, dass zu wenig Geld da ist, um die kleine Familie über Wasser zu halten.
Doch die Kreditprüfer haben diesmal auch gute Nachrichten. Erstmals seit 5 Jahren ist die Zahl der überschuldeten Menschen insgesamt etwas gesunken. Aktuell hat etwa jeder 10. Erwachsene Probleme, regelmäßig seine Rechnungen zu bezahlen. 6,9 Millionen Menschen insgesamt. Auffällig ist, anders als früher, gelingt es den Jüngeren unter 30 immer öfter, der Schuldenspirale rechtzeitig zu entkommen. ganz anders bei den über 70-Jährigen. Die Studienautoren warnen vor dem zunehmenden Phänomen der Altersüberschuldung.
Das sind in absoluten Zahlen vielleicht noch gar nicht so hohe Werte, 380.000 Betroffene. Aber das ist natürlich insofern dramatisch, weil diese Personen im Grunde keine Chance haben, dem zu entkommen und die dann tatsächlich in dieser Situation verharren.
Weil das Einkommen als Rentner normalerweise nicht mehr reicht, um die aufgelaufenen Schulden jemals wieder loszuwerden. Ob die Grundrente daran etwas ändert, das müsse man abwarten, hieß es heute. Klar sei aber, kurzfristig sei eher wieder mit steigenden Schuldenfällen zu rechnen, sagt Ralf Zirbes von Kreditreform. Der Wirtschaftsboom gehe wohl zu Ende, aber viele Verbraucher nehmen das noch nicht wahr.
Es lohnt sich ja nicht mehr, sein Geld auf der Bank zu lassen. Hört man an allen Ecken und Enden. Aber wo bleiben die Rücklagen, das Polster für die unsicheren Tage? Die Frage stellen wir uns seit einiger Zeit. Gefühlt geht die Konsumparty unvermindert weiter. Daher glauben wir, die Zahl der Überschuldungsfälle wird eher zu denn abnehmen.
Das war ein Beitrag von Jörg Marksteiner. Und das war es auch mal wieder für heute in unserem Podcast. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Ulrich. Tschüss und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW.